Deutschlandfunk zur Diskussion.
9 ARD-Anstalten hat Deutschland. Eine davon ist zurzeit selber in den Schlagzeilen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg, nämlich kurz RBB. Wegen Patricia Schlesinger, die erst ihren Job als ARD-Vorsitzende aufgegeben hat und dann auch nicht mehr RBB-Intendantin sein wollte. Inzwischen will auch der RBB sie nicht mehr. Am Montag hat der Rundfunkrat die Journalistin abberufen. Gegen Schlesinger, ihren Mann und den ehemaligen Vorsitzenden des RBB-Verwaltungsrats ermittelt der Berliner Generalstaatsanwalt wegen des Verdachts auf Untreue und Vorteilsannahme. Frau Schlesinger selber bestreitet die Vorwürfe, die anderen auch. Es geht also hier um eine von 9 Intendantinnen und Intendanten der ARD. Und trotzdem hat dieser Fall das Zeug dazu, den ganzen öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu beschädigen. Und deswegen drehen wir heute in dieser Sendung zur Diskussion das große Rad und fragen nach den Konsequenzen für den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sich aus der RBB-Affäre ergeben könnten. Diese Gesprächsrunde zusammenzustellen, das gestehe ich gleich mal vorab, das war gar nicht so einfach. Ein bisschen Probleme hatten wir damit, jemanden von der ARD für diese Sendung zu gewinnen. Hier gibt es zurzeit eine enorme Zurückhaltung in Bezug auf Presseanfragen. Und das gilt auch für Anfragen aus den Redaktionen der Öffentlich-Rechtlichen selber, wie der Redaktion dieser Sendung. Trotzdem finden wir, dass es ein Thema das brisant ist, das wichtig ist. Schließlich sind wir alle Beitragszahlerinnen und Beitragszahler und deswegen hören Sie das auch bei uns im Programm. Und ich freue mich, dass, als wir schon fast aufgegeben hatten, dass Susanne Pfaab zugesagt hat. Susanne Pfaab ist Generalsekretärin der ARD. Für viele unsichtbar vielleicht. Nicht so sichtbar wie Intendantinnen und Intendanten, aber das ist ganz häufig so bei Menschen, die in Interessenvertretungen arbeiten. Susanne Pfaab vertritt die ARD auf Bundesebene. Was genau tun Sie da, Frau Pfaab? Guten Tag.
Guten Tag und herzlichen Dank dafür, dass Sie diese Sendung machen. Das will ich einfach mal sagen, denn ich glaube, das Wichtigste, was wir tun können, ist Aufklärung. Was ich tue auf Bundesebene, ich begleite unter anderem medienregulatorische Prozesse von Telekommunikationsgesetz über Verfassungsschutzgesetz, um dafür zu sorgen, dass wir eben zum Beispiel die gute Rahmenbedingungen haben, eben für den investigativen Qualitätsjournalismus. Und darauf zu achten, dass hier zum Beispiel die Möglichkeiten der Journalistinnen und Journalisten nicht eingeschränkt werden oder eben auch Quellenschutz gegeben ist. Das ist die eine Sache, die ich auf Bundesebene tue. Und dann habe ich neben natürlich auch nach innen noch eine Funktion für die ARD, nämlich Kontinuität und Koordination.
Aber in Bezug auf die Politik sind Sie tatsächlich sowas wie eine Lobbyistin, oder?
Ja, Sie können es so nennen. Ich sehe mich als ehrliche Maklerin oder Vermittlerin. Also tatsächlich geht es darum, die Anliegen, Interessen der ARD bzw. des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Gesetzgebungsprozesse mit einzuspeisen und im Übrigen sehr häufig in Allianz mit anderen Rundfunkanbietern. Und am Ende geht es darum, immer wieder dafür zu sorgen, dass wir eine gute Kommunikationsordnung haben.
Mit hier in der Runde ist auch Heike Raab. Sie ist, das glaube ich, kann ich sagen, die wichtigste Medienpolitikerin Deutschlands. Auch eine der Gesprächspartnerinnen von Susanne Pfaab hier und da. Als Leiterin der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz hat sie traditionell die Zügel in der Rundfunkpolitik, die in Deutschland ja Ländersache ist, in den Händen. Frau Raab ist SPD-Politikerin. Frau Raab, Sie waren 6 Jahre im ZDF-Fernsehrat. Seit letztem Jahr sind Sie stellvertretende Vorsitzende des SWR-Verwaltungsrats. Also Sie kennen Gremienarbeit, Sie kennen öffentlich-rechtliche Sender auch von innen. Was würden Sie sagen, Frau Raab, wie schätzen Sie die Dimension des Falls Schlesinger ein?
Hallo in die Runde, freue mich, dass ich dabei sein darf. Die Vorgänge beim RBB haben eine große Dimension. Sie richten insgesamt in der öffentlichen Debatte, in der Gesellschaft einen großen Schaden an, denn immer solche Einzelfälle sind dazu geeignet, dass ein ganzes System in Frage gestellt wird. Und dieses System muss sich wie auch andere politische Systeme, nämlich die öffentlich-rechtliche Medienlandschaft, rechtfertigen, weil es einen Beitrag, einen Pflichtbeitrag von 1836 für eben dieses öffentlich-rechtliche Mediensystem bestehend aus ARD, ZDF und Deutschlandradio gibt. Und das ist sehr unterschiedlich aufgestellt. Und was wir in der Rundfunkkommission machen, ist eben den rechtlichen Rahmen festsetzen. Und wir wissen auch, dass gerade der Beitrag, dass gerade auch das Programm, dass das bei den Bürgerinnen und Bürgern, bei den Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern intensiv diskutiert wird. Der letzte Medienstaatsvertrag hat alleine 2600 Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern mit sich gebracht. Das heißt, Menschen wollen darüber sprechen, wie ihre Medien aussehen. Aber wenn Frau Farb in der Runde ist, dann haben sie sie als ARD-Generalsekretärin eingeladen. Und das zeigt ja auch, wo ein bisschen die Unwucht ist. Das ZDF und Deutschlandradio brauchen kein Generalsekretariat, das die Sender zusammenhält, sondern in der ARD haben wir ja auch ein Stück weit Abbild des föderalen Systems. Und dort versucht man immer mehr zusammenzubinden. Wir stellen aber auch immer mehr fest, 9 verschiedene Lösungen machen nicht immer ein großes Ganzes. Und deshalb, der Schaden ist groß, aber der betrifft leider Gottes auch eben alle anderen Anstalten.
Dann wollen wir uns diesen Schaden einmal anschauen. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst für alle die Hörerinnen und Hörer, die diesen Fall Patricia Schlesinger nicht so sehr verfolgt haben. Es gibt ja verschiedene Vorwürfe, zum großen Teil recherchiert von Business Insider, einer Springer-Publikation. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ich nenne mal einfach ein paar Vorwürfe. Es geht um einen üppigen Dienstwagen, es geht um eine üppige Gehaltserhöhung von 16% auf über 300.000 Euro im Jahr. Es geht um Privatessen auf Senderkosten, sprich auf Kosten der Beitragszahlenden, die bei Frau Schlesinger stattgefunden haben sollen, zu Hause. Es geht um die Kosten für die Renovierung der Intendanz. Und das ist vermutlich für die Staatsanwaltschaft besonders interessant. Gerhard Spörl, der Mann von Frau Schlesinger, soll einen lukrativen privatwirtschaftlichen Beratervertrag bekommen haben. Vermittelt wurde der, so der Verdacht, durch den damaligen Vorsitzenden des RBB-Verwaltungsrats, Wolf-Dieter Wolf, der eigentlich die Ehefrau, also Patricia Schlesinger, als Intendantin kontrollieren sollte. All diese Vorwürfe weisen Frau Schlesinger und die anderen Beteiligten zurück. Lassen Sie uns vielleicht noch einmal kurz einen Blick in eine andere politische Ecke werfen. Wir haben nämlich Ralf Witzel heute auch in der Runde. Er ist FDP-Politiker. Auch er gehört zur seltenen Art der Medienpolitikerinnen und Medienpolitiker in diesem Land. Und als solcher ist er Sprecher der FDP-Fraktion im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Guten Tag, Herr Witzel.
Schönen guten Tag.
Wenn Sie die einzelnen Vorwürfe, die ich jetzt so gerade ein bisschen runtergerattert habe, gegen Frau Schlesinger hören, ist das ein systemisches Problem, was wir haben?
Also ich halte zwei Dinge für wichtig. Das eine ist, dass man durch Aufklärung feststellt, was ist tatsächlich am Ende belastbar an Vorwürfen auch so haltbar gegen Frau Schlesinger. Und dann muss sich jeder erstmal nach Individualverantwortung auch für sein Verhalten rechtfertigen. Ich fände es überzogen zu sagen, weil es diesen einen Fall beim RBB gegeben hat, muss man jedem anderen Sender, jeder anderen Anstalt unterstellen, da gäbe es vergleichbare Strukturen. Verantwortung ist erstmal auch eine individuelle Frage. Das zweite allerdings, was natürlich als größere Fragestellung dahinter steht, ist die Frage, wie funktioniert Aufsicht? Und da muss man, ohne die Vorwürfe im Einzelnen auf andere zu übertragen, schon konstatieren, wir haben eine Tradition, wo über viele Jahre ähnliche Personenkreise, oftmals mit hoher Personenidentität, in Gremien der Aufsicht bei den Anstalten selber sitzen, die so ein bisschen das Gefühl haben, wir sind Teil dieser Anstalt. Und da gibt es andere Modelle, beispielsweise in Großbritannien bei der BBC, wo man auch durchaus sagt, wir ergänzen die interne Aufsicht auch um externe Aufsichtsstrukturen. Und ich finde, so eine Debatte ganz grundsätzlicher Art, ohne im Einzelnen jeden Vorwurf, der gegen Frau Schlesinger wirkt, jetzt schon als bestätigt zu betrachten und auf andere zu übertragen, diese grundsätzliche Debatte, wie stärken wir die Aufsicht, wie sorgen wir dafür, dass Menschen, die vielleicht aus einer programmlichen Motivation in Gremien hineingehen, weil sie Anliegen haben, für Programmqualität zu sorgen, aber nicht Befassung haben mit Themen von Compliance oder betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen, wie unterstützen und beraten wir die bei ihrer Aufgabenwahrnehmung in den Gremien? Erstens und zweitens, welche zusätzlichen externen Mechanismen einer weiteren Aufsicht sind vielleicht zukünftig angeraten?
Sie sagen, wie funktioniert Aufsicht oder Sie fragen, wie funktioniert Aufsicht? Herr Witzel, mein vierter Gast heute in der Sendung zur Diskussion ist Leonard Novi. Er ist Direktor des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik, einem sogenannten Think Tank. Das darf ich, glaube ich, sagen. Guten Tag, Herr Novi.
Hallo.
Sie sind Journalist und Kommunikationsberater, aber auch sehr engagierter Mediennutzer, öffentlich-rechtlicher Nutzer, würde ich sagen. Und Sie engagieren sich auch für einen Reformprozess bei den Öffentlich-Rechtlichen. Sie tun das in der Initiative Unsere Medien. Wenn der Ralf Witzel jetzt fragt, wie funktioniert Aufsicht? Ist das eigentlich ganz klar? Ist den Nutzenden der öffentlich-rechtlichen Angebote das ganz klar, wie das hier bei uns im Land funktioniert?
Nee, sicher nicht. Und das ist, wenn man sozusagen dieser ganzen Krise etwas Positives abgewinnen will, das ist die Hoffnung, dass die breite Bevölkerung jetzt mal mitbekommt, wofür die Gremien eigentlich da sind. Die Gremien, die ja eine ganz zentrale Rolle eigentlich übernehmen, wenn man so will, das Unterscheidungsmerkmal auch zwischen öffentlich-rechtlichen, also unseren Medien und privatwirtschaftlich organisierten Medien sind. Gremien sollen die Allgemeinheit vertreten. Ich habe immer gesagt, dass das, was Günther Jauch vor 15 Jahren gesagt hat, als er sich über die Gremien geärgert hat, das seien alles Gremlins, dass das im Grunde eine demokratische Anmaßung ist, weil diese Gremien eben eine große Bedeutung haben. Fakt ist aber auch, diese Gremien stammen in ihrer Struktur, in der Art ihrer Zusammensetzung im Prinzip aus den 50ern. Da hat sich relativ wenig getan. Und wenn man heute überlegen würde, wie bildet man Gesellschaft in ihrer Vielfalt ab? Wie stellt man Transparenz her? Dann ist ganz klar, dass man da einen anderen Ansatz wählen würde, als zu sagen, naja, wir sprechen da ein paar gesellschaftlich relevante Organisationen, Kirchen, Naturschutzbund, Gewerkschaften an und die entsenden dann ihre Vertreter, was dann im Endeffekt auch wieder Funktionseliten sind. Also ich glaube, wir sehen heute, das System ist in vielerlei Hinsicht aus der Zeit gefallen. Und jetzt geht es darum, daraus, wenn man so will, einen Gestaltungsdiskurs zu machen und zu überlegen, wo wollen wir damit hin? Das gilt im Grunde nicht nur für die Gremien, sondern für das System insgesamt.
Also es fielen ja jetzt schon ein paar Begriffe, Gremien zum Beispiel, Kontrolle, Aufsicht. Für manche, die zwar ihre 18,36 Euro bezahlen, also und die für die öffentlich-rechtliche Medien, die aber vielleicht trotzdem nicht wissen, wie das eigentlich funktioniert. Lassen Sie uns noch einmal ganz kurz drauf schauen. Frau Raab, wie lässt sich das am besten formulieren oder beschreiben, wie öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland kontrolliert werden, damit solche Dinge, die jetzt beim RBB eventuell passiert sind, eigentlich nicht passieren sollten?
Das will ich gerne tun, denn das ist ein großes Anliegen, denn es geht hier auch um Medienfreiheit, es geht um Programmfreiheit, um Artikel 5 im Grundgesetz. Es geht aber natürlich bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten auch um Wirtschaftsunternehmen im Grunde genommen, die eben auch beträchtliche Beträge verausgaben können. Die Aufsicht ist total vielschichtig. Wir haben einerseits die sogenannten Gremien und hierbei müssen wir unterscheiden zwischen den sogenannten Rundfunkräten, Hörfunkräten oder Fernsehräten, wie sie bei Deutschlandradio oder ZDF heißen. Da geht es um das Programm an sich. Dort wird über Programmbeschwerden beraten. Es geht aber auch darum, Haushaltssatzungen zu erlassen, denn die Gremien haben eine Reihe von Kompetenzen.
Darüber wer sitzt denn da drin, Frau Raab? Ganz kurz, wer sitzt in diesen Rundfunkräten denn drin?
Ich möchte sagen, das sind wie Bürgerräte. Hier will ich Herrn Novi ausdrücklich nicht widersprechen, aber ihn ergänzen, dass ich sage, hier sind die gesellschaftlich relevanten Gruppierungen vertreten. Dazu gehören natürlich auch die Vertreter der Religionsgemeinschaften, nicht nur die christlichen Kirchen, sondern auch islamische Religionsgemeinschaften, die jüdischen Religionsgemeinschaften, viele andere. Es sind die Gewerkschaften, die Arbeitgeberverbände drin, es sind die Jugendorganisationen und wir haben einige Staatsverträge sehr wohl reformiert und haben hier auch entsprechend des gesellschaftlichen Wandels neue Gremienmitglieder aufgenommen. Beispielhaft möchte ich nennen den ZDF-Staatsvertrag aus dem Jahr 2016. Hier sind ausdrücklich auch Körbe gebildet worden, wo Menschen mit Migrationshintergrund oder Menschen mit Beeinträchtigungen, wo Sport, wo viele andere relevante Gruppen dort sind. Und es ist eine Amtszeitbegrenzung vorgesehen. Das heißt, nicht von der Wiege bis zur Bahre kann man Gremienmitglied bleiben, sondern das geht nur für eine begrenzte Zeit. Und ich glaube, das ist wichtig, dass das auch in anderen Staatsverträgen umgesetzt wird. Der MDR ist ein jüngerer Sender, der SWR ist durch eine Fusion nochmal neu formiert worden. Aber wenn jetzt der nächste Medienstaatsvertrag mit der Flexibilisierung des Programmauftrages und mit der Gremienstärkung umgesetzt wird, wenn der ratifiziert wird, dann glaube ich, ist auch der Reformbedarf in allen anderen Rundfunkanstalten bzw. in den Medienstaatsverträgen jeweils gegeben. Weil dann müssen auch alle ARD-Anstalten neu aufgestellt werden, um eben die Flexibilisierung umzusetzen. Und das ist damit der großen Chance verbunden, dass man hier auch das Thema Gremien neu sortieren kann.
Susanne Pfarp, als ARD-Generalsekretärin, kennen Sie das Gremiensystem der ARD gut? Sie waren auch Geschäftsführerin der Gremienvorsitzendenkonferenz. Wo sehen Sie bei den Gremien Reformbedarf?
Wie Heike Raab auch schon gesagt hat, also wir haben durch das föderale System natürlich auch ein bisschen unterschiedlich gewachsene Strukturen, auch in den Gremien, so wie es in den Häusern insgesamt ist. Aber tatsächlich wird daran schon länger gearbeitet. Wir hatten ja auch ein ZDF-Staatsvertragsurteil des Bundesverfassungsgerichts, welches auch nochmal zum einen die Bedeutung der Gremien hervorgehoben hat, aber genau eben dieses Anpassen an Spiegelung der Gesellschaft und gleichzeitig eben, wie das Bundesverfassungsgericht so nicht gesagt hat, keine Versteinerung. Also eben genau das, was schon angesprochen worden ist, auch darauf zu gucken, dass es immer wieder frischen Wind gibt. Wir haben in der ARD darüber hinaus natürlich noch die Herausforderung, eben, dass wir ja 9 Aufsichtsorgane koordinieren müssen. Und das ist genau diese Rolle der Gremienvorsitzendenkonferenz, die ich 7 Jahre lang begleitet, betreut habe und auch tatsächlich daran gearbeitet habe, die Aufsicht zu stärken. Anlass war damals die Notwendigkeit, diese 3-Stufentestverfahren durchzuführen. Und dazu mussten wir entsprechende Strukturen schaffen, in der Koordination insbesondere. Und da hat die Gremienvorsitzendenkonferenz eine starke Rolle übernommen. Und ich kann mal auch sagen, im Zuge dieser 3-Stufentestverfahren hat eine enorme Professionalisierung der Gremien stattgefunden. Die kannten sich wirklich alle danach sehr viel besser aus mit dem Bereich Telemedien. Und vor allem auch da reformfähig. Wir haben das damals selbst in die Wege geleitet, die entsprechenden Strukturen für Koordination geschaffen.
Aber dann frage ich mich natürlich, Frau Pfarp, warum so etwas wie jetzt beim RBB passieren kann, dass Dinge wie Gehaltsverhandlungen zum Beispiel am Verwaltungsrat, im Verwaltungsrat nur von einer einzigen Person besprochen worden sind, dass jetzt der Rundfunkrat zugeben muss, dass er viele Dinge, die da schiefgelaufen sind, offensichtlich überhaupt nicht gewusst hat. Das ist doch nicht professionell, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, das ist auch eine große, ein wichtiger Punkt, welches Selbstverständnis haben Gremien. Und ich habe das nur erwähnt mit den 3-Stufentestverfahren, weil ich danach den Eindruck hatte, jetzt ist das Selbstverständnis ein anderes. Die Kompetenzen sind gewachsen, aber sie müssen natürlich immer wieder daran arbeiten, dass diese Professionalisierung aufrechterhalten bleibt und auch die entsprechende Wahrnehmung der Aufgaben und eben, wie gesagt, das entsprechende Verständnis für die eigene Rolle.
Es gibt ja ganz simple Dinge, die man tun könnte, zum Beispiel. Der Rundfunkrat des RBB hat in dieser Woche ja wieder getagt, eine Sondersitzung. Es ging um einen wirklich wichtiges Thema, aber diese Sitzung war nicht öffentlich. Wie finden Sie das, Herr Witzel?
Ich halte das für schwierig, wenn man versucht, zu sehr Geheimhaltung zu betreiben, weil ja auch die Erwartung der pflichtigen Beitragszahler ist, auch nachvollziehen zu können, zumindest bei den Fragen, die so im öffentlichen Fokus stehen, wofür Gelder verwendet werden und wie auch Probleme, wenn sie denn auftreten, gehandhabt werden. Ich darf als auch mehrjähriges Mitglied im WDR-Rundfunkrat, wo ich jetzt als Stellvertreter noch bin, sagen, ich glaube, wir machen das beim WDR etwas transparenter und haben immer auch relevante Teile, wo auch durch die gesetzlichen Erwartungen, die wir als Landesgesetzgeber in Nordrhein-Westfalen formuliert haben, dass die öffentlich stattfinden und auch Zuschauerzugang besteht. Natürlich nicht dort, wo es um Arbeitnehmerdatenschutz geht oder die letzten Details von Vertragsverhandlungen, aber vom Grundsatz her sollte die Kultur eher auf Transparenz und Öffentlichkeit weiterentwickelt und umgestellt werden.
Ich habe aber Gerhard Baum, Herr Novi, ja.
Wenn ich kurz einhaken darf, hat aber Ihr Kollege Gerhard Baum in der FAZ vor wenigen Tagen ein bisschen anders dargestellt, was das Transparenzgebaren gerade des WDR und auch im Zusammenspiel zwischen Verwaltungsrat und Rundfunkrat angeht, und den Umgang mit Protokollen und so weiter. Ich wollte im Übrigen, wenn ich das kurz sagen darf, ich will ja auch niemandem zu nahe treten, vor allem nicht den Mitgliedern, den ehrenamtlichen Mitgliedern dieser Gremien. Das sind ja tolle Leute, die in der überwiegenden Mehrheit natürlich ihre Rolle nicht so wahrnehmen wie der ehemalige Chef des Verwaltungsrats des RBB. Ich will auch niemandem zu nahe treten, der hier bei Reformbemühungen in den letzten Jahren dabei war. Klar gab es Veränderungen. Ich habe ja nur festgestellt, dass ich glaube, dass man das System heute ganz anders bauen würde und dass sich das nicht zuletzt festmacht eben an 2 Themen. Das eine ist das Thema der Überforderung mit den komplexen Materien, mit denen es die Mitglieder zu tun haben. Und Frau Farb, ich höre da aus von Gremienmitgliedern, dass sie sich tatsächlich mit diesen Themen überfordert fühlen. Wenn man das ernst nimmt, schon rein zeitlich, ist es fast ein Fulltime-Job. Also Bau, Vergabe, Personalrecht, Tarifrecht, Budgetfragen, Programmfragen und dann noch der Journalismus. Da habe ich noch gar nicht von diesem Drei-Stufen-Test geredet. Das sind ja enorme Aufgaben. Da braucht es wirklich Kapazitäten, personelle Kapazitäten, die auch nur Ihnen zuarbeiten und nicht nur organisatorisch, sondern auch fachlich zuarbeiten und dann auch finanzielle Mittel. Das ist ja ein Stück weit auch vorgesehen. Und ganz kurz noch der zweite Punkt, ganz entscheidend, sonst braucht man diese Gremien auch nicht, die Transparenz und den Austausch, die Kommunikation in die Gesellschaft hinein. Und wenn Sie sich da Protokolle, aber auch Pressemitteilungen der Gremien anschauen, dann stellt sich doch häufig der Eindruck dar, dass sich diese Gremien einfach in ihrer Rolle viel zu zahm auslegen und sich dann doch wieder als Teil des Hauses verstehen. Und so ist es nicht gedacht. Diese Gremien sollen staatsfern und senderfern sein.
Aber da sind wir ja ausdrücklich, Herr Nowy, gar nicht auseinander. Das war ja auch vorhin meine Analyse. Ich widerspreche auch Herrn Baum gar nicht, dass er sagt, es gibt aus seiner Sicht Verbesserungsbedarf, was Transparenz von Informationen angeht. Ich habe nur die Frage beantwortet, die an mich gerichtet war, ob die Diskussionen in Gremien öffentlich sein sollten oder hinter verschlossenen Türen. Und da habe ich gesagt, wir haben auch durch die Initiative als Landesgesetzgeber dafür gesorgt, dass wesentliche Teile der Sitzung und der Diskussionen, die dort im Rundfunkrat stattfinden, öffentlich stattfinden. Das schließt weder aus, dass Sie darauf hinweisen, dass auch von Verwaltungsräten das Problem gesehen wird, dass nicht genügend Informationen in der Vergangenheit zur Verfügung gestellt worden sind. Und das widerspricht auch nicht dem Ziel, was ich genauso sehe wie Sie, für eine bessere Zuarbeit zu sorgen. Also wenn wir Leute haben, die aus programmlichem Interesse heraus oder als Vertreter der Allgemeinheit, von denen wir nicht erwarten können, dass sie Experten sind, für jede Compliance-Frage, für jedes Rechtsthema, für jede betriebswirtschaftliche Frage in diesen Gremien sitzen, dann brauchen sie eine Zuarbeit, die nicht nur bedeutet, ihr dürft mal im Haus der öffentlich-rechtlichen Anstalt nachfragen, um euch dort beraten zu lassen. Und das war ja genau mein Hinweis. Wir müssen überlegen, ob wir neben der Gremienaufsicht auch eine externe Stelle schaffen, die dort zusätzlich tätig wird.
Mhm. Die Befehlung, aber das sind wir ja dabei. Also
ja,
Heike Raab. Gerne mal vielleicht ein bisschen aufklären. Wir haben ja unterschiedliche Aufgaben und das gerät gerade in der Diskussion ein wenig durcheinander. Wir haben das Thema Programmaufsicht. Das ist in den Rundfunkräten Hörfunk und Fernsehen. Und wir haben das ganze Thema Vergabe, Gehaltsverhandlungen und so weiter und so fort. Das ist Aufgabe des Verwaltungsrates und der ist ein Kollektivorgan. Und wir haben darüber hinaus externe Prüfungen, die stattfinden. Das eine ist die KEF, auch ein ehrenamtlich zusammengesetztes Gremium. Denn die dortigen Steuerprüfer, Wirtschaftsprüferinnen oder auch Rechnungshofpräsidentinnen und Präsidenten sind ehrenamtlich tätig und erhalten nur eine Aufwandsentschädigung. Und niemand würde ihnen das Expertenwissen abstreitig machen. Und genau darauf möchte ich hin. Wir brauchen einheitliche, verbindliche Regeln. Wir haben aber im Moment eine sehr unterschiedliche Handhabung über die insgesamt 11 Rundfunkanstalten hinweg. Und für mich als Beitragszahlerin gilt, ich möchte einheitliche Transparenz- und Compliance-Regelungen, denn alle öffentlich-rechtlichen Anstalten müssen sich wie Politikerinnen und Politiker, wie Herr Witzel oder ich, auch gegenüber anderen verantworten. Sitzungen müssen öffentlich sein, das ist in den meisten Anstalten der Fall. Was jetzt beim RBB zutage tritt, versetzt mich in großes Erstaunen. Und Gremien haben jetzt schon Rechte. Sie können jetzt schon Sachverständige beauftragen. Die Gremienbüros müssen eigentlich als Dienstleister und Servicestellen zur Verfügung stehen. Und liebe Susanne Farb, betrachten Sie es nicht als Angriff, aber was macht das ARD-Generalsekretariat? Warum braucht man 9 Justiziariate? Warum braucht man diesen ganzen Gremien-Overhead, wenn er dann nicht die Dienstleistung erbringt, die Gremienmitglieder wünschen? Und last but not least, warum sollten Gremienmitglieder nicht eine Schulung erfahren? Das ist selbst möglich, wenn Sie Mitglied in einem Verwaltungsrat einer Sparkasse werden. Dann wird Ihnen dort vom Sparkassen- und Giroverband eine Schulung angeboten. Ähnliches sollten wir auf den Weg bringen, auch für Gremienmitglieder. Und das wäre eine gute Serviceleistung.
Und warum sitzen eigentlich die Gremienbüros oft so eng an den Intendanzen dran? Muss es da nicht auch rein räumlich gesehen eine größere Distanz geben, Frau Pfarb?
Das ist auch in den Häusern unterschiedlich und die Distanz ist wirklich wichtig. Also wir hatten während der 3-Stufen-Testverfahren tatsächlich auch immer das Gespräch von der chinesischen Mauer, die zwischen Operative und Aufsicht gezogen werden muss. Und das ist, glaube ich, auch für heute noch ganz wichtig. Heike Raab hat gerade noch mal sehr schön erklärt, wie die unterschiedlichen Rollen sind. Und genau dahin muss man auch gucken, wenn man darüber spricht, die Gremien zu befähigen für die Aufgaben, die sie wahrnehmen sollen. Und das sind beim Rundfunkrat und beim Verwaltungsrat unterschiedliche Aufgaben. Und dieses Thema Professionalisierung, wirklich, ich habe jahrelang wirklich daran gearbeitet und unter anderem auch mit solchen internen Schulungsangeboten. Davon braucht es, glaube ich, noch mehr. Und die Gremienbüros, weiß ich aber auch aus meiner damaligen Zeit sehr gut, ich war ja auch doch Leiterin des Gremienbüros des BRs einige Jahre, sind oft nicht dazu entsprechend ausgestattet. Da hat aber auch der ARD-Vorsitzende durchaus schon gesagt, ja, da müssen wir gegebenenfalls nochmal hingucken. Und wie Heike Raab auch schon hingewiesen hat, wir stehen ja schon wieder vor neuen Herausforderungen. Der Medienänderungsstaatsvertrag überantwortet ja den Gremien auch durchaus nochmal mehr Aufgaben. Aber sie müssen befähigt sein, diese Aufgaben auch valide, zuverlässig zu erfüllen. Damit eben auch das dann entsprechend gegenüber der Öffentlichkeit auch
vertreten werden kann
und auch transparent vertreten werden kann. Tatsächlich, vor noch ein paar Jahren waren die meisten Sitzungen des Rundfunkrates nicht öffentlich. Da sind wir einen guten Schritt weitergekommen.
Aber auch nicht bei allen. Ne? Sie hören die Sendung zur Diskussion, zur Affäre Patricia Schlesinger. Verbesserungswürdig oder notwendig, fragen wir heute. Und untersuchen den öffentlichen rechtlichen Rundfunk. Mit dabei sind Leonard Novi vom Institut für Medien- und Kommunikationspolitik, Susanne Pfab, die ARD-Generalsekretärin, Heike Raab ist SPD-Medienpolitikerin in Rheinland-Pfalz und Ralf Fitzel ist auch medienpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, also auch Medienpolitiker im nordrhein-westfälischen Landtag. Ich habe eben ganz am Anfang der Sendung einmal kurz davon gesprochen, wie zurückhaltend manche ARD-Anstrengungen zurzeit sind, wenn sie von Journalisten angesprochen werden. Das gilt ausdrücklich nicht für den RBB. Der antwortet auf die Krise im eigenen Haus mit Recherche und mit sehr gründlichem Journalismus. Gestern Abend deckte er auf, das hat auch Business Insider getan, dass es doch Bonuszahlungen gibt, obwohl der geschäftsführende Intendant das im Landtag gestern nicht so nennen wollte. Seit 2018 hat der Sender Bonuszahlungen in Höhe von 450.000 Euro an Führungskräfte ausgezahlt. Wie sehen Sie das als Medienpolitikerin, Frau Raab?
Ich habe diese ganzen Nachrichten oder verfolge diese Nachrichten mit großem Erstaunen. Ich bin selbst Gremienmitglied beim ZDF und jetzt wieder in einer ARD-Anstalt im SWR. Mir ist das aus diesen nicht bekannt. Dieses Bonuszahlungssystem ist eher etwas, was man von ProSieben, Sat.1 oder RTL kennt. Dort gibt es das System der Grundvergütung, der Performance-Bonus oder der Performance-Share-Plan. Für ein öffentlich-rechtliches System, glaube ich, ein einmaliger Vorgang, der da beim RBB stattfindet. Und was ungut ist, und ich sage es ganz klar, ich wünsche mir und erwarte auch von der ARD-Familie mit ihren neuen Anstalten, dass sie hier eine einheitliche Regelung schaffen mit klaren Transparenzregeln und auch der Einhaltung von Compliance-Vorschriften.
Leonard Novi, Journalisten haben ja eine Kontrollfunktion in einer Demokratie und genießen ja auch deswegen besondere Privilegien, die ja teilweise auch im Grundgesetz festgelegt sind. Müssen Journalistinnen und Journalisten ihren Laden deshalb besonders sauber halten, also über jeden Zweifel erhaben sein?
Also über jeden Zweifel erhaben sein natürlich nicht. Aber auch klar ist, dass für Journalistinnen und Journalisten, glaube ich, aber insbesondere für Journalistinnen und Journalisten öffentlich-rechtlicher Medien dann doch ganz besondere Maßstäbe gelten. Und das ergibt sich nicht zuletzt wiederum auch aus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, der zufolge der Rundfunkbeitrag sich ja vor allem dadurch oder nur dadurch legitimiert, dass dann Programmauftrag erfüllt werden muss. Und da kann man sich, glaube ich, über Gehälter noch streiten. Die liegen ja letztlich bei den Intendanten auch nicht höher als die Gehälter von irgendeinem CEO bei einem kommunalen Versorger. Aber die anderen Themen, die da zur Diskussion stehen, Sie haben es ja schon angesprochen, also Luxusreisen, privat genutzte Dienstwagen samt Fahrer in zweifacher Ausführung, die es, glaube ich, in der Form bei ProSieben zum Beispiel nicht gäbe, Und eben diese Boni-Regelung für Spitzenpersonal, die dann an Einsparziele beim Personal geknüpft sind, beim Personal, wo gespart wird, bis es quietscht, das ziemt sich nicht.
Also selbst aber warum wenn das ist
irgendwie das, legal sein ja, müsste,
aber warum ist das hier so schwierig?
Wäre, ist es nicht legitim.
Ich frage mich gerade, warum ist das hier so schwierig? Frau Raab sagte eben, bei ProSieben oder in den privatwirtschaftlich geführten Medienhäusern gibt es das ja auch. Wenn das Ziel wäre, wenn du Mitarbeiter XY, Führungskraft XY deinen Job besonders gut machst, dann kann man ja vielleicht davon ausgehen, dass du besonders gut mit den Rundfunkbeiträgen auch wirtschaftest. Also die Frage ist ja, sollte ein am Gemeinwohl orientiertes, auch vom Gemeinwesen finanziertes Unternehmen leistungsabhängige Gehälter zahlen oder nicht?
Ich glaube, das ist jetzt ein Stück weit eine Scheindebatte. Das kann man schon machen. Was ich aber interessant finde, ist, dass sich der amtsführende Intendant da gestern hingestellt hat und gesagt hat, es gäbe genau diese Boni nicht. Es gäbe außertarifliche Verträge mit variabler Vergütung. Also das finde ich, diese Art Nebelkerzen finde ich dann tatsächlich problematisch. Mal ganz abgesehen davon, dass das eben alles nicht transparent ist. Ich glaube, wenn man sowas macht und die Effektivität solcher Boni-Systeme ist im Übrigen in der Literatur und also in der Empirie auch umstritten, ja, was das eigentlich bringt. Aber dann muss es ja in der Tat an Indikatoren geknüpft sein, also an Kriterien geknüpft sein. Und die sollten dann eben diesen Maßstäben gerecht werden, die Sie gerade aufgemacht haben. Also nämlich die Gemeinwohlorientierung, die Qualität des Produkts nach allem, was da bislang durchgedrungen ist. Nach welchen Kriterien da Erfolg gemessen wurde, war das hier, glaube ich, nicht der Fall, sondern eher ein Hebel, ein Instrument der Selbstbedienung. Also der Eindruck stellt sich zumindest ein.
Und es sollten natürlich auch sinnvolle Kriterien sein, wie Sie es gerade angedeutet haben, wenn ich das noch vielleicht ergänzen darf.
Sehr gerne, das interessiert sehr, finde ich, wenn ein FDP-Politiker etwas zu Leistungsvergütung sagt, finde ich das super spannend.
Gerne. Ich habe nichts vom Grundsatz her dagegen, dass man Zielvereinbarungen schließt mit Führungskräften und beim Erreichen von Zielen jemand auch einen Leistungsanreiz hat, das zu wiederholen und nicht, dass es völlig egal ist, was ich am Ende des Tages abliefere, weil ich ja eh für eine gewisse Zeit in der Funktion bestellt bin. Da habe ich grundsätzlich nichts gegen. So hatte ich meinen Vorredner auch nicht verstanden. Es ist nur ganz wichtig, dann eben sinnvolle Kriterien zu haben. Also wir können sicherlich nicht das öffentlich-rechtliche System mit seinem spezifischen Auftrag eins zu eins übertragen auf die Vorgänge bei privaten Sendern. Bei privaten Sendern, da ist es natürlich, weil die werbefinanziert sind, ein wichtiges Ziel, auch eine Quote zu erreichen. Genau das darf aber nicht zum Beispiel Zielvorgabe des öffentlich-rechtlichen Programms sein. Da geht es ja um eine Grundversorgung, also die Rechtfertigung für pflichtige Beitragszahlung aller, der sie nachkommen müssen, ob sie das wollen oder nicht, ist, dass da eben eine Grundversorgung stattfindet mit den Angeboten, die es rein marktlich sonst nicht so gäbe, dass eben auch ein Bildungsauftrag wahrgenommen wird, kulturelle Inhalte bereitgestellt werden, seriöse Informationen mit einem großen Korrespondentennetzwerk in enger Dichte vorhanden ist. Und das bezahlen sie halt mit. Und deshalb kann allerdings Quote alleine, die ja über Qualität noch nichts aussagt, sicherlich dann nicht entscheidend sein, sondern muss man über qualitative Kriterien steuern. Aber natürlich, wenn jemand mit Ressourcen besonders verantwortungsbewusst wirtschaftet, habe ich nichts gegen leistungsorientierte Zulage. Wir müssen uns nur immer bewusst machen, wir sind hier in einer Dimension bei Gehältern, die bei den Intendanten öffentlich-rechtlicher Anstalten liegen, zwischen 300.000 und 400.000 Euro in einer Dimension, wo jemand deutlich mehr verdient als der Bundeskanzler und der Ministerpräsident. Und insofern müsste man, wenn man mehr variable Bausteine einführt, wo unter Leistungsgesichtspunkten aus meiner Sicht zunächst mal nichts dagegen spricht, müsste man natürlich auch korrespondierend darüber reden, die Grundvergütung dann abzusenken. Also dass jeder natürlich eine auskömmliche Ausstattung hat in der Kompensation, das ist klar. Aber letztlich darf es nicht im öffentlichen Bereich das Kriterium sein, Positionen anzustreben wegen einer besonders lukrativen Vergütung, sondern dazu gehört immer auch eine intrinsische Motivation. Das ist in Spitzenpositionen der Politik so, der Justiz so. Und das müsste vom Grundsatz her auch stärker Einzug in das Denken des öffentlich-rechtlichen Rundfunks halten.
Kritik richtet sich ja auch an die Politik in den Ländern. Rundfunk ist Ländersache, das habe ich eben gesagt. Staatsverträge haben Gesetzescharakter. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Länder jetzt grundlegende Entscheidungen treffen? Ich weiß, dass die Strukturreform der Sender ja eigentlich auch schon längst auf dem Zettel der Medienpolitik steht. Und da tut sich nicht so viel, Frau Raab.
Es tut sich sehr viel in der Zeit. Ich darf jetzt seit 2015 die Rundfunkkommission der Länder koordinieren. Ich glaube, ich bin jetzt auch schon beim 12. oder 13. Staatsvertrag. Wir haben ja mit dem Medienstaatsvertrag auch einen großen Wurf gelandet, europaweit, mit einer Plattformregulierung, mit einem Blick auf die Intermediäre, die Suchmaschinen, und haben damit auch europaweit einen Meilenstein gelegt.
Naja, mit Bezug auf die öffentlich-rechtlichen Sender in Deutschland, ja, da wird ja schon ganz lange darüber gesprochen, dass beispielsweise auch kleinere mit größeren Sendern zusammengelegt werden müssten, um Kosten zu sparen.
Jetzt muss ich leider ein bisschen länger reden. Der letzte Medienstaatsvertrag war der zur Barrierefreiheit. Und jetzt vorliegend haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten sich im Juni auf eine neue Novelle zum Medienstaatsvertrag verständigt, die die Digitalisierung und die digitale Transformation des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eben noch besser ermöglichen soll. Und ein riesengroßer Batzen ist die Stärkung der Gremien als Stimme der Gesellschaft. Und hier geht es insbesondere um Berichtspflichten an Landesparlamente, die Erfüllung des Auftrages, aber auch die Richtlinienkompetenz für inhaltliche und formale Qualitätsstandards.
Aber trotzdem lässt die Strukturreform, ja, ich weiß, Frau Rapper, die Strukturreform lässt ja nach wie vor auf sich warten. Und das war ja auch, als wir vor 2 Jahren darüber gestritten haben, ob die Beiträge erhöht werden sollen, ging es auch immer wieder darum, ob eigentlich der große öffentlich-rechtliche Apparat nicht zu groß sei. Und dann richtete sich der Blick auf die Länder.
Aber die Rundfunkkommission hat die Kompetenz für den Medienstaatsvertrag, den ZDF-Staatsvertrag und den Deutschlandradio-Staatsvertrag. Und damit bin ich fertig. Mhm. 9 ARD-Anstalten sind in 9 verschiedenen Staatsverträgen der Länder sortiert. So, und das heißt, wir müssen in 16 Länderparlamenten in unterschiedlicher Formation, kann man nur an das Gebilde ARD ran. Das können wir nicht in der Rundfunkkommission ändern.
Ja, das ist deutlich geworden. Herr Novi, was erwarten Sie?
Ja, ich finde es halt ganz interessant, Frau Raab. Ich meine, ich verstehe ja Ihren Punkt, aber es bringt jetzt ja, glaube ich, auch nichts, wenn es geht ja nicht um Ihre unmittelbare Verantwortung oder es geht auch nicht darum, dass man sich gegenseitig die Verantwortung zuspielt. Ich glaube, worauf Frau Schmieding ansprach, ist ja nicht nur eine fachliche Debatte über Strukturen und Effizienz, sondern auch eine gesellschaftliche Debatte, nämlich nach dem Sinn und der Aufstellung und der Zukunft öffentlich-rechtlicher Medien. Und Teil davon ist natürlich die Frage, wie verhält sich denn Radio Bremen zur NDR oder der SWR zum Saarländischen Rundfunk? Und ich glaube, da kommen wir einfach nicht umhin, diese Debatte auch mal zu führen. Jetzt auch im Zusammenhang mit dem Skandal um Frau Schlesinger, der natürlich irgendwie viel, viel größerer ist, weil politisch wird die Debatte ja ohnehin geführt und sie wird auch populistisch instrumentalisiert. Das ist das Spiel, was wir jetzt bereits erleben. Und ich glaube, deswegen sind gerade die Unterstützer öffentlich-rechtlicher Medien gut beraten, diese Debatte konstruktiv nach vorne gerichtet und auch sehr öffentlich zu führen. Weil wir erleben, also man muss nicht jeder Umfrage Glauben schenken, aber wir erleben doch schon, dass die Legitimation des Systems, wenn schon nicht schwindet, dann sich zumindest heute in Zeiten von Netflix und so weiter nicht mehr so leicht vermitteln lässt wie früher. Und damit, wie gesagt, will ich gar nicht die großartigen Leistungen öffentlich-rechtlicher Medien und so weiter in Zweifel ziehen. Ich persönlich glaube, es braucht sie mehr denn je. Aber ich glaube, wir brauchen diese grundsätzliche Debatte über öffentlich-rechtliche Medien. Und das hat auch was mit Strukturen zu tun, wie sie sich aufstellen und auch, aber eben nicht nur mit dem Thema Kontrolle und Aufsicht. Und dann zu sagen, naja, das ist nun mal so und Reform immer nur als inkrementelle Weiterentwicklung des, naja, Sie haben gesagt, da müssen wir dann über die Länder, gut, aber ich hatte das Gefühl, dass Sie jetzt sagen,
ich habe gesagt, wir haben ein großes Reformwerk jetzt gerade, das geht jetzt in die Vorunterrichtung der Parlamente, mit der Schärfung des Auftrages, mit der Flexibilisierung und der Gremienstärkung. Und ich bin mit Ihnen auch eins. Wir hatten ja 2017 schon mal die Anstrengung unternommen. Damals hatte Carola Wille noch den ARD-Vorsitz. Die hat auch ein ARD-Strukturpapier mal vorgestellt. Einige Dinge sind in der Umsetzung. Was davon noch alles fehlt, das könnte Susanne Farb sagen. Ich muss aber ja auch schauen, mit wem kann ich was klären. Es geht leichter, den ZDF-Staatsvertrag zu reformieren als 9 Staatsverträge, die ARD umfassen.
Ja, wir haben gerade noch, ich würde gerne noch ein anderes Thema vielleicht in die Runde geben, jetzt auf der Endrunde, auf der Schlussrunde, dass ja nicht alle, Herr Novi hat es eben angesprochen, dass da momentan ja diskutiert wird, vielleicht wird diese Affäre Schlesinger RBB auch instrumentalisiert. Nicht alle, die jetzt Reform rufen, die wollen einen reformierten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Manche wollen ihn auch abschaffen. Das ist auch eine Frage, wie selbstreformierbar ist eigentlich dieses System? Wer hängt sich da dran, Herr Novi, gerade? Und welche Kollateralschäden sehen wir? Vielleicht auch Frau Pfarb.
Ja, ich habe es ja gerade schon angedeutet, das ist in der Tat auch mein Eindruck. Also das, was wir im Moment erleben, ist natürlich Wasser auf die Mühlen all jener, die seit jeher im Grunde fordern, ARD, ZDF und Deutschlandradio klein zu sparen, zu privatisieren oder gleich ganz abzuschaffen. Und diese Debatte wird weitergehen, sie wird lauter werden. Man muss sich mal vorstellen, was los wäre, wenn jetzt irgendwie Landtagswahlen wären. Irgendwann steht wieder eine zumindest nominale Erhöhung der Rundfunkbeiträge an. Also mal diese Debatte muss jetzt geführt werden. Und da spielen natürlich ganz handfeste Interessen mit rein. Sie haben den Springer Verlag angesprochen, der hat TV-Ambitionen, hat aber sehr seriös berichtet, muss man ja auch sagen. Da geht es um die Interessen der Verleger, die Interessen der privaten Fernsehsender und so weiter. Und nicht zuletzt auch um eine, wenn man so will, ordnungspolitische und grundsätzliche Frage, welche Berechtigung diese historisch bedingte Sonderstellung öffentlich-rechtlicher Medien, die von Gebühren finanziert werden, heute eigentlich noch hat. Das ist die Gemengelage. Und ich glaube, diese Debatte ist per se gar nicht verkehrt. Aber man muss jetzt gerade, wenn man eben ein Anhänger dieses Systems ist, darf man sie nicht als Abwehrschlacht führen, sondern man muss sie wirklich als Chance begreifen und einen Gestaltungsdiskurs führen. Und Frau Raab, ich schätze das, was Sie tun. Sie betonen ja auch als Rundfunkkommission immer wieder die Bedeutung einer öffentlichen Debatte über unsere Rundfunk- oder Medienordnung. Ich möchte aber auch sagen, das Stichwort Beteiligung aller, davon ist ja immer die Rede und war es auch bei der Novellierung des Medienstaatsvertrags, dass da aus meiner Sicht wirklich noch Luft nach oben ist, die Öffentlichkeit da in entsprechende Prozesse reinzuholen, eben dann auch für die Sinnhaftigkeit öffentlich-rechtlicher Medien zu bewerben, dadurch, dass man den Leuten wirklich Mitsprache gibt an dieser zukünftigen Medienordnung.
Mhm. Frau Pfarr, gibt es Ideen dazu?
Ich halte das für ganz wichtig und vielleicht muss man es auch noch mal ein bisschen trennen. Das eine ist, dann wird wirklich, was staatsvertraglich umgesetzt wird, machbar ist durch die Zuständigkeit der Länder, gemeinsam oder einzeln. Das andere ist die wirklich wichtige Debatte, die Herr Novi angesprochen hat, die auch schon seit Jahren in verschiedenen Kreisen geführt wird. Da gibt es ja auch viele Initiativen aus der Wissenschaft heraus, auch wirklich aus der Öffentlichkeit heraus. Die Frage, was erwarten wir von unserem öffentlichen Rundfunk? Was wollen wir in der Zukunft? Welche Rolle soll er spielen? Und da ist es wichtig, dass auch gerade die gestalten wollen, sich einbringen. Deswegen bin ich auch für solche Initiativen wie unsere Medien sehr dankbar. Und wir haben ARD-seits letztes Jahr einen großen Zukunftsdialog aufgesetzt, wo wir eben auch ins Gespräch gegangen sind mit der Öffentlichkeit, um zu hören, was stört euch, wo ist die Kritik, was erwartet ihr, wo seht ihr uns, was wollt ihr von uns? Und auch die Sender gehen jetzt natürlich auch aus Anlass der Vorkommnisse beim RBB noch mal stärker in die Dialogveranstaltung, auch eben in eigener Sache. Und im Übrigen glaube ich, dass einer der wichtigsten Punkte für die Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gerade darin liegt, diesen unabhängigen Qualitätsjournalismus immer wieder zu beweisen. Und der zeigt sich gerade, finde ich, auch jetzt beim RBB dadurch, dass die sehr, sehr viel über die eigene Sache, also über die eigenen Vorkommnisse oder die Vorkommnisse im eigenen Haus berichten und sehr kritisch und durchaus auch sehr kritisch gegenüber der eigenen Geschäftsleitung wegen mangelnder Transparenz. Für mich ist es letztendlich, und damit ich noch mal kurz fast zu Herrn Witzel sagen, die intrinsische Motivation ist wichtig. Das gemeinwohlorientierte Arbeiten. Ich weiß nicht, ob das vereinbar ist mit solchen leistungsbezogenen Vergütungen. Letztendlich, glaube ich, muss jeder, der für den öffentlichen Rundfunk arbeitet, sich klar sein, dass er eine Aufgabe hat zum Wohl der Allgemeinheit und auch einen gewissen Demut haben darüber, dass uns Gelder von der Allgemeinheit anvertraut worden sind, mit denen wir eben so gut wie irgendwie möglich umgehen müssen.
Genau so ist es. Also diese Haltung erwarten wir gemeinsam und ich würde ergänzend sagen, und deshalb muss auch Bereitschaft da sein, sich Strukturfragen auch bei Themen der Effizienz zu stellen. Ne? Also wie lange brauchen wir ein eigenes Radio Bremen zum Beispiel, wenn wir eben lieber vorhandene Ressourcen, um eben auch weitere Beitragserhöhungen beispielsweise zu vermeiden, für journalistische Qualität ausgeben wollen, kann man nicht aus den Strukturen selber noch mehr Effizienz rausholen? Wie gehen wir um mit dem Thema Altersversorgung, also die Bereitschaft, über solche auch ökonomische Themen dann zu sprechen, die muss auch da sein.
Das war die Sendung zur Diskussion heute mit dem Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk in der Kritik. Ich danke meinen Gästen für diese doch sehr angeregte Diskussion. Das war Heike Raab, Bevollmächtigte des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund und für Europa Medien als Staatssekretärin in der Staatskanzlei. Einmal wollte ich Ihren sehr komplizierten Titel doch noch nennen, Frau Raab. Leonard Novi war dabei, Leiter des Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik und Susanne Pfarb, ARD-Generalsekretärin. Ralf Witzel, medienpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Nordrhein-Westfälischen Landtag. Mein Name ist Bettina Schmieding. Ich danke für Ihr Interesse.